Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
SRF 2 Kultur mit Kontext und dem Sachbuchtrio mit Cornelia Cassis. Ich begrüße heute eine rein weibliche Runde, nämlich Judith Pfipfler, Irin Grütter und Angelika Schett, die uns heute drei sehr unterschiedliche Sachbücher schmackhaft machen. Ich beginne mit Ihnen, Judith Pfipfler. Sie haben einen Essay von Hartmut Rosa vor sich liegen. Sein Thema ist ein Dauerthema der heutigen Zivilisation, Beschleunigung und Entfremdung, so der Titel. Es ist ein Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Hartmut Rosa beschäftigt sich schon lange mit dem schnellen Takt in fast allem, was die heutige Zeit kennzeichnet. Was ist denn nun seine zentrale Frage in seinem Essay, der erst in Englisch und nun auch in Deutsch zu haben ist?
Sein Anliegen ist nichts weniger als eine Gesellschaftskritik unserer Gegenwart. Eben dieser Begriff Beschleunigung, den spielt er durch unsere Lebensbereiche. Er zeigt, wie die Beschleunigung eine Instabilität unseres Lebens, unseres Wissens und unserer Beziehungen zur Folge hat. Und er meint, dass dadurch eine neue Form von Entfremdung ist ja ein marxischer Begriff, er meint, hier ist eine neue Qualität von Entfremdung des Menschen im Gange. Nur ein Beispiel dafür ist das Krankheitsbild Burnout.
Es geht, wenn ich das jetzt richtig mir vorstelle, eigentlich so um das gute Leben, Hartmut Rosa.
Ja, das ist sein Ziel eigentlich, auf der Suche nach dem guten Leben, das jetzige Leben kritisch anzuschauen. Und da findet er es leider nicht.
Aha, Hartmut Rosa und Beschleunigung und Entfremdung in etwa 20 Minuten in dieser Sendung. Nun kurz zu Ihrem Buch, Irene Grütter, Cool Aussehen heißt es. Es geht um Mode und Jugendkulturen. Herausgegeben hat es Diana Weiß. Zu Wort kommen 22 Autoren zu jugendkulturellen Styles, von Poppers über Rockers, Punks, Lolitas, Emos und vieles mehr. Ihr Buch ist ebenso auffällig wie die Jugendkulturen selbst, Irene Grütter. Beschreiben Sie es doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, auffällig ist das Buch wegen der vielen ansprechenden Bilder. Es macht natürlich immer Spaß, junge Leute anzuschauen. Aber dieses Buch wird sicher bei jedem Jugenderinnerungen auslösen, auch wenn man jetzt selber nicht ein Arafat-Tuch oder eine gepierste Lederjacke getragen hat. Es ist ein grafisch sehr schön gestalteter Bild- und Essayband mit Zeitdokumenten der letzten 60 Jahre, die viel vom Lebensgefühl rund um Jugendmoden vermitteln. Viele Fotos stammen aus dem Archiv der Jugendkultur. Das ist eine Art öffentliche Bibliothek in Berlin, die Mode, Magazine und Gegenstände von Jugendkulturen versammelt. Insgesamt ist es eine ziemlich wilde, oft auch witzige Mischung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die mich aber in der Gesamtheit sehr überzeugt hat.
Eine wilde, witzige Mischung, mehr über Cool Aussehen, mehr über das Buch zu Mode und Jugendkultur in der Mitte dieser Sendung. Nun vertiefen wir uns zunächst in das Buch, das Sie zum Sachbuch des Monats gekürt haben, Angelika Schett. Wer liest, kommt weiter, heißt es. Friedrich Denk hat es geschrieben, im Gütersloher Verlagshaus ist es erschienen. Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte, das Beste zum Thema Lesen, das ich kenne, lobt der Pädagogikprofessor Helmut Zöpfel das Werk. Beginnen wir doch aber ganz, ganz vorne. Wer ist der Autor? Wer ist Friedrich Denk?
Also bei dem Namen Friedrich Denk bin ich versucht zu sagen, Nomen est Omen. Er war lange Deutschlehrer im oberbayerischen Weilheim und dort initiierte er 1988 die Weilheimer Autorenlesungen und den von Schülern verliehenen Weilheimer Literaturpreis, was ich schon mal eine tolle Idee finde, weil hier Schülerinnen und Schüler qualifiziert wurden, bedeutende Autoren zu qualifizieren. Normalerweise läuft das ja zuerst mal gar nicht so. Da haben Schülerinnen und Schüler gar nichts zu husten. Und den Preis nahmen dann im Übrigen auch sehr wichtige deutschsprachige Autoren entgegen, wie Ilse Eichinger, Friedrich Dürrenmatt, Günter Grass, Siegfried Lenz, Martin Walser und viele mehr. Die vorerst letzte Auszeichnung wurde 2010 an Stan Nadolny verliehen. Also Denk ist seit 2003 pensioniert. Vielleicht geht das jetzt auch mit ihm, diese Sache, den Bach hinab sozusagen. Denk gilt überdies auch als einer der prominentesten Kritiker der Rechtschreibreform. Also es ist einer, der meint es mit allem sehr ernst. Nun hat er ein Buch über das Lesen geschrieben, für das er unermüdlich seine Schüler zu begeistern versuchte und nur noch uns, die wir bereit sind, seiner Hommage ans Lesen zu folgen.
Angelika Schett, ein Buch, das jeder gelesen haben sollte, das Beste zum Thema Lesen, das ich kenne, schreibt, wie gesagt, der Pädagogikprofessor Helmut Zöpfel über dieses Buch. Wie ist es Ihnen als leidenschaftliche Leserin mit Wer liest, kommt weiter denn ergangen?
Naja, mich nehme ich jetzt mal zurück. Leidenschaftlich ist vor allem der Autor Friedrich Denk, wenn es um Bücher und das Glück, sie zu lesen geht. Interessiert hat mich, wie macht das der Mann, mit diesem Buch Menschen zu animieren, dass sie lesen sollen? Menschen, die vielleicht gar nicht so viel Lust darauf haben. Und da führt er uns ein überaus reiches Spektrum vor und nicht nur belletristische Sachen, sondern auch Zeitungsartikel, Sachbücher auch. Aber ich bleibe jetzt mal in meinen Ausführungen beim Belletristischen, weil ich sehr interessant finde, wie er mit literarischen Beispielen arbeitet, um zu zeigen, was die Literatur alles bietet. Zum Beispiel hat er eine These, die heißt, beim Lesen lernen wir Menschen besser kennen. Und er hat da verschiedene Sachen, die er da anführt. Ich habe jetzt eine ausgesucht, etwa in der Erzählung von Ilse Eichinger, die heißt, wo ich wohne. Und der Anfang ist so. Ich wohne seit gestern einen Stock tiefer. Ich will es nicht laut sagen, aber ich wohne tiefer. Ich will es deshalb nicht laut sagen, weil ich nicht übersiedelt bin. Was ist das für eine Frau? Hat Denk seine Schüler gefragt. Und erinnert an eine Schülerin, die dazu wortwörtlich gesagt haben muss, da ist jemand seelisch abgerutscht. In der Tat, so Denk, wird hier über eine Depression erzählt. Und das ist etwas ganz anderes, wenn ich jetzt ein Buch lese, wie entkomme ich der Depression oder was sind Depressionen, wenn ich das mit so einer Geschichte erfahre, wie sich das anfühlt. Eben, beim Lesen lernen wir Menschen besser kennen. Wer liest, fühlt mit. Ist eine weitere These im Buch. Wie sollen wir auch etwas über Menschen lernen, wenn wir nicht mitfühlen? Bücher legen uns, und das ist altbekannt, Schicksale von Romanfiguren ans Herz. Wir leiden, freuen uns mit ihnen, wir trauern um sie oder wir können sie auch nicht leiden. Aber so viel merken wir auch sehr über unser eigenes Gefühlsleben, je nachdem, wie wir auf diese Menschen reagieren. Und noch etwas, wer liest, hat Gesellschaft. Dazu erzählt der Autor, traf er in einer Buchhandlung eine Kundin, die den Satz aus einem Film zitiert, nämlich aus Shadowlands, wir lesen, um zu wissen, dass wir nicht allein sind. Und nicht nur das, wir lernen auch viel beim Lesen. Das, so der Autor, werde heute unterschätzt. Wer liest, kann auch besser leben lernen. Heißt ein anderes Kapitel in Denks Buch. Mit Blick auf die aktuelle Ferienzeit habe ich aus diesem Kapitel ein Zitat des Philosophen Seneca gewählt, der in einem Brief dem römischen Ritter Lucilius zu bedenken gibt. Du meinst, dir allein sei es so ergangen und du wunderst dich darüber, als sei es etwas unerhört Neues, dass es dir durch deine Auslandsreisen und den ständigen Ortswechsel nicht gelang, Trübsal und Schwermut zu vertreiben. Wechseln musst du deine Lebensanschauung, nicht Gegend und Klima. Ich finde, solche Gedanken lohnen sich also absolut auch heutzutage. Und das meiner Meinung nach Größte, was Denk der Lektüre von Büchern unterstellt, heißt, wer liest, kann lieben lernen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, da können Sie selber fantasieren, was das alles heißen kann.
Bei Wer liest, kann lieben lernen, fällt mir Peter Bixels Zitat ein. Wir hatten mal ein Seminar bei ihm und da hat er erzählt, immer wenn er merkt, dass zwei Menschen sich innig umarmen, hat er die Assoziation, dass sie das gleiche Buch gelesen haben. Aber wenn ich jetzt mit der Belletristik, Sie haben jetzt so auf Belletristik fokussiert, meint er denn immer das Buch und meint er nie das andere Lesen, was ja ganz häufig geworden ist, stundenlanges Lesen, beispielsweise im Internet oder in modernen Medien?
Also das meint unser Friedrich Denk ganz deklariert nicht. Er findet, man kann stundenlang im Internet E-Books und so weiter, kann man alles machen, aber das gilt für ihn nicht als das Gute, das Lesen, das er meint, für das er die Leidenschaft ja erwecken möchte. Warum? Er sagt, in Büchern muss man auch seinen Ort haben. Also ich weiß zum Beispiel, auf der Stelle links unten hat mich was ganz besonders interessiert, das möchte ich vielleicht nochmal lesen oder irgendwie in der Mitte oder ich weiß nicht wo. Hingegen, wenn wir so E-Books lesen, dann scrollen wir da hin und her und all das ist nicht mehr da. Er sagt auch, dass wir die Bücher, die wir gedruckt lesen, viel besser behalten als das, was wir so per E-Book uns zu Gemüte führen.
Was mich eigentümlich überrascht jetzt nach Ihren Ausführungen, ist der Titel Wer liest, kommt weiter. Das klingt so effizienzorientiert. Ist das quasi ein Missverständnis?
Ich denke ja. Wahrscheinlich auch eine Idee des Verlags, wie das heute ja so oft der Fall ist bei Titeln, die uns etwas komisch vorkommen, wenn man dann den Inhalt des Buches liest. Denk meint ganz und gar nicht, dass man jetzt im karrieristischen Sinne weiterkommt. Nein, ihm geht es darum, dass uns das Lesen glücklich macht und uns als Menschen weiterbringt. Und mehr will er da gar nicht, aber ich finde das ja eigentlich auch schon alles.
Also eigentlich müsste es ja heißen, wer Bücher liest, kommt weiter, habe ich jetzt begriffen aus Ihren Ausführungen.
Angelika Schett, Sie haben erzählt, dass Friedrich Denk an seiner Schule einen ganz besonderen Literaturpreis erfunden hat, installiert hat. Und Sie haben auch Autoren genannt, die da schon gewonnen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie werden diese Autoren geklärt?
Also die haben erstmal 6.000 Euro oder D-Mark oder was auch immer da bekommen, muss man sagen. Und die haben dann ihrerseits auch Dankesreden gehalten. Da gibt es eine, wenn ich die noch kurz zitieren darf, einen Teil daraus, den er auch zitiert im Buch, und zwar Vico von Bülow alias Loriot, der kriegte 1999 den Weilheimer Literaturpreis von den Schülern und er sagte Folgendes: Vor allem sollte immer genügend Zeit zum Fernsehen bleiben. Die Schule neigte dazu, durch überreichliche Hausaufgaben das geregelte Fernsehen zu erschweren. Ihr solltet aber nicht nachlassen, vor allem die Werbung intensiv zu verfolgen, die ja leider alle paar Minuten durch unverständliche Spielfilmteile unterbrochen wird. Dann wisst ihr, was unser Leben so glücklich macht. Nicht Bildung, nicht Kunst und Kultur, nein, nein. Der echte Kokosriegel mit der Knusperkruste, die sanfte Farbspülung für den Kuschelpullover und der Mittelklassewagen für die ganze Familie mit Urlaubsgepäck und Platz für ein Nilpferd.
Loriot, wie er leibte und lebte. Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur mit der Sommerferienausgabe des Sachbuchtrios und da wenden wir uns, danke Angelika Schett, nun dem Buch zu, das Sie, Irin Grüter, uns schon beschrieben haben. Cool aussehen heißt es und es geht, wie gesagt, um Mode und Jugendkulturen. Herausgegeben hat es Diane Weiß. Styling, wenn man jung ist, ist so eine Sache. Ich kann mich erinnern, eigentlich ist es eine Spagataufgabe. Es geht ja nämlich um Abgrenzung einerseits und Zugehörigkeit andererseits. Ist das nicht schwieriger geworden für die Jugendlichen heute in einer Zeit, in der ja auch ihre Eltern noch so jugendlich wie möglich sein wollen?
Es ist sicher schwieriger geworden, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wirklich die Eltern dran schuld sind. Die Krux bei der Jugendmode liegt natürlich in diesem Spagat von Abgrenzung vom Mainstream. Man will signalisieren, dass man anders ist als die große Masse. Gleichzeitig will man zu einer bestimmten Gruppe dazugehören, also individuell sein, aber nicht alleine dastehen. Und dieses Zugehörigsein durch bestimmte Symbole und Kleider, das geht heute nicht mehr so leicht. Nicht unbedingt, weil die Eltern manchmal in den Kleiderschrank ihrer Teenager greifen, sondern, wie viele der Autoren betonen, weil es seit der Jahrtausendwende grundsätzlich schwieriger geworden ist, klare Stile voneinander abzugrenzen und vor allem sie mit Werten oder in weltanschaulichen Haltungen zu verbinden. Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist das Palästinensertuch, bei uns auch Arafat-Tuch genannt. Dem ist ein ganzes Kapitel gewidmet. Das Tuch, das war Ende der 60er Jahre mal ein ganz klares Symbol für Anti-Amerikanismus, also in der linken Szene zu Hause. Später kamen so kleine Ausdifferenzierungen dazu, lila Muster für Frauen bewegt, rot für Antifa. Und heute gibt's dieses Tuch zwar immer noch in der linken Szene, aber eben auch als Modeaccessoire. Also es gibt ein Berliner Modelabel, das es in Kaschmir produziert hat, als Luxusteil. Es gibt sogar Sommerkleider mit dieser Musterung. Gleichzeitig sind laut diesem Essay, ist es auch schon in der rechten Szene aufgetaucht. Das heißt, wenn man heute jemand sieht mit diesem Arafat-Tuch, weiß man nicht mehr, welche politische oder weltanschauliche Haltung dahinter steckt und ob überhaupt eine dahinter steckt. Und das kann man in diesem Buch an diversen Beispielen sehen, von Piercings bis Tattoos. Das heißt, die Symbole sind oft nur noch ein Zitat. Man kann so wie aus einem Baukasten da reingreifen, die neu kombinieren. Auch die Modehersteller bedienen sich eben sehr gerne bei den Jugendkulturen, weil die so die Aura des Authentischen haben. Also Punk-Elemente tauchen ja gerne auf dem Laufsteg auf, weil ihnen so etwas Rohes, Wildes anhaftet und sie verleihen dem Träger eine andere Interessanz, so als Gegenpol dazu, dass die Mode ja oft als oberflächlich gilt und man kann sich damit den Hauch einer Haltung verleihen, die aber im Grunde genommen nur noch ein Zitat ist. Jetzt macht es das natürlich schwieriger für die Jugendkulturen, sich abzugrenzen. Es kommt aber noch ein Generationenproblem dazu. Der Anspruch, dass Jugendkulturen Protest gegen die Mainstream-Kultur sind, der ist vielleicht heute gar nicht mehr unbedingt gegeben. Das fand ich eigentlich sehr interessant in den Ausführungen zu den neueren Stilen der letzten 10, 20 Jahre oder eigentlich vor allem seit der Jahrtausendwende. Das heißt, die Antwort auf die Frage, ob es schwieriger geworden ist, sich gegen die Eltern abzugrenzen, ist vielleicht die, dass es gar nicht mehr das Ziel ist, sondern es geht oft um das Zelebrieren von Individualität, von Anderssein, von Kreativsein, aber nicht mehr unbedingt um politischen Protest.
Wenn ich mal etwas altmodisch da nachfragen darf, also bei dem Palästinensertuch, da ging es ja noch eben, das war zuerst in der linken Szene und so weiter, das haben Sie ja gesagt, es stand für etwas. Jetzt könnte man, wie gesagt, etwas altfränkisch da nachfragen und sagen, wird das Ganze dann nicht quasi so was sehr Oberflächliches, man spielt mit diesem und jenem, typisch postmodern und es ist nichts mehr dahinter, also
ich sehe da zwei Sichtweisen in diesem Band. Einerseits eben ein bisschen das Beklagen dieses Verlusts. Es war früher so klar, wie man dagegen sein konnte. Heute schockiert es keinen mehr, wenn man mit langen Haaren in Gruppen vorm Kiosk rumlungert. Das muss in den 50er Jahren mal der Fall gewesen sein. Und heute muss man schon schwereres Geschütz auffahren. Aber die Frage nach der Oberflächlichkeit, die beantworten dann die Autoren, die über die ganz neuen Jugendkulturen schreiben, eher im Sinn von, ja, das sind so oft Mischmasch-Genres, die greifen diverse Dinge auf, verändern sich unglaublich schnell, auch wegen der medialen Beschleunigung. Aber sie sind auch ideologiefreier. Also es sind eigentlich zwei Sichtweisen, die da gegeneinander stehen.
Wenn Sie jetzt das erzählt haben, dass es gar nicht mehr so um Abgrenzung und nicht mehr so um Protest geht, wie vielleicht früher, weil das auch so sehr, sehr schnelllebig geworden ist, ist mir gerade die Frage, ich weiß nicht, ob in dem Buch etwas darüber geschrieben ist, nach dieser Tattoo- und Piercing-Geschichte, steht da etwas drüber, das man ja nicht mehr wegmachen kann? Das bleibt dann für immer und ewig.
Nicht jetzt in dem Sinne, es ist natürlich bei Jugendmode immer so, dass der Körper der Schauplatz ist, der Kampfplatz im Grunde genommen. Aber jetzt über diese bleibenden Veränderungen habe ich jetzt gerade nichts in diesem Band gefunden, auch wenn es da ein Kapitel gibt über Tattoos.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, bei diesen Jugendkulturen, die sich eben auch in Design, Kleidung, Haartracht ausdrückt, geht es um dazugehören wollen, aber dann auch nicht alleine dazustehen. Also einerseits will man Individualität ausdrücken mit seinem Design, auf der anderen Seite will man aber auch jetzt nicht ein totaler Outsider einzeln da irgendwie rumstehen. Das ist ja irgendwie auch seltsam. Wenn ich mir die Jugendlichen im Tram oder auf der Straße angucke, ich finde, die sehen alle sehr ähnlich aus. Die haben jetzt alle wieder diese Leggings und diese platten Sohlen, die Mädchen, und mit diesen T-Shirts. Also die sehen ja eigentlich alle sehr ähnlich aus.
Nun sind ja nicht alle Jugendlichen Teil einer Szene sozusagen. Aber was natürlich dazu beitragen könnte, zu diesem Phänomen, was Sie beobachten, ist, dass heute aktuelle Trends enorm schnell von den Großherstellern aufgegriffen werden. Also taucht mal eine neue Jugendkultur oder Mode auf, dann ist es innerhalb weniger Wochen bei H&M zu haben. Auch das macht es natürlich schwieriger, für die Jugendkulturen sich abzugrenzen, weil früher gehörte ja auch das ein bisschen zum speziellen Reiz, dass man sich manchmal wochenlang drum kümmern musste, wie beschaffe ich mir dieses Teil, und dadurch auch ein bisschen zu den Auserwählten gehörte und auch schon auf sich genommen hatte, um da ranzukommen.
Genau, cool aussehen, so heißt das Buch, Mode und Jugendkulturen, erschienen im Archiv der Jugendkulturen. Danke, Irin Grütter. So, und nun zum Essay von Hartmut Rosa, Beschleunigung und Entfremdung, erschienen bei Surkamp. Und nun vorgestellt von Ihnen, Judith Wipfler. Sagen Sie uns doch zunächst, wer Hartmut Rosa ist.
Ja, Hartmut Rosa ist noch ein junger Philosoph, Soziologe, Jahrgang 65, aus unserer Nachbarschaft hier aus Lörrach stammend, im Übrigen heute Professor in Jena. Und man merkt es gleich auf den ersten Seiten, der ist ein Linkstheoretiker, er zieht die Gedanken der Frankfurter Schule von Adorno und mit Rückgriff auf Marx, also auch weiter. Kapitalismuskritik ist da schon deutlich. Aber er ist undogmatisch, finde ich. Also ich kann ihm keinen Ideologieverlacht machen, weil er beobachtet und beschreibt und analysiert und kritisiert unsere, vor allem westlich-kapitalistische Gesellschaft, sehr genau unter diesem Label Beschleunigung. Also er schaut das Zeitphänomen an, wie wir damit umgehen, wie wir Zeit erleben oder Gegenwart eben nicht mehr erleben, weil wir schon immer wieder an das Nächste denken, zum Nächsten hechten. Ich habe jetzt bei den beiden Vorgängerbüchern schon gemerkt, da war bei beiden
ganz viel drin, was auch Hartmut Rosa jetzt auf einer etwas höheren Theorieebene vielleicht beschreibt, aber er füttert das ja auch mit ganz vielen Beispielen an. Eben die Beschleunigung, Sie hatten es bei den Modetrends auch drin, Sie hatten es beim Lesen im Internet, auch dies sind alles Phänomene, die er beschreibt und in dem Sinn kritisch beschreibt, dass er sagt, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr dazu kommen, echte Beziehungen zum Beispiel, die tragen, also Bindungen einzugehen, weil sie so mobil sind. Also es gibt keine Stabilität mehr im Ort, sondern die Zeit, die uns geschenkt wird durch schnelle Transportwege, durch viele neue Kommunikationsmittel, die nutzen wir gleich damit, vom einen Ort zum nächsten zu springen, als irgendwo zu verweilen. Und das Lesen in einem Buch, das ist eigentlich das klassische Gegenbild von Verweilen. Das gibt es also immer weniger. Wir kommunizieren mehr, wir haben mehr Kontakte, wir treffen viel mehr Menschen, aber wir haben weniger Beziehungen, die halten. Er nennt auch die Entfremdung von den Dingen, also die Wegwerfgesellschaft. Wir benutzen die Dinge und geben sie schon weg, reparieren sie nicht mehr. Wir gewöhnen uns schon gar nicht mehr an Sachen. Und die meisten Beispiele, die ich auch sofort unterschrieben hätte, kamen natürlich aus dem Computerbereich. Kaum hat man sich an ein neues Programm gewöhnt und kann einigermaßen damit umgehen, kommt schon wieder das nächste. Das setzt uns unter Stress, unter Druck. Wir haben ein schlechtes Gewissen, ja sogar Schuldgefühle, dass wir das nicht hinbringen mit dem neuen Handy, wirklich alle Funktionen zu verstehen und anzuwenden. Und diese ständige Beschleunigung, der Anspruch, da mitzuhalten, führt irgendwann zu einem erschöpften Selbst, eben zu einem entfremdeten Selbst, in der Marx'schen Terminologie nochmal zu sprechen. Und die To-Do-Liste des Lebens wird immer länger und man kommt eigentlich gar nicht mehr zum Leben selber. Er spricht auch von einer Gegenwartsschrumpfung. Den Begriff hat er nicht selber erfunden, aber ich finde den großartig, weil der zeigt, dass man immer weniger im Hier und Jetzt ist, sondern immer schon mehrere Sachen parallel macht und gar nicht mehr konzentriert an einer Sache. Da ist auch, wenn ich an das Bücherlesen denke, das geht nicht. Also wenn man ein Buch liest, kann man nur dieses Buch lesen und nicht noch Fernsehen gucken, SMS schreiben oder irgendwas. Das, also ich finde, wir haben, als ob wir das vorher verabredet hätten, einen ganz guten Dialog mit unseren Büchern heute. Er hat dann am Schluss auch keine wirkliche Lösung. Also keine Ideologie oder Idee, wie das jetzt alles wieder anders werden könnte. Er zitiert dann nochmal Adorno, der darauf hingewiesen hat, dass in den Bereichen Kunst und Religion eben Räume sind, wo Gegenwart noch da ist, wo noch Beziehung da ist und wo Antworten, wo es echte Antworten gibt und die auch ausformuliert werden können, eben in religiöser Sprache oder in künstlerischer Sprache. Also er kann natürlich jetzt keine Lösungen großartig anbieten. Es ist ein Essay von 150 Seiten, der vor allem zur Diskussion anregt, der einem ganz, ganz viele Beispiele nochmal so vor die Augen hält und wo man dann selber, also ich selber zu mir sagen müsste, jawohl, da mache ich eigentlich auch bei ganz vielen Dingen der Beschleunigung eigentlich mit und bringt mir das was.
Also wir kennen das alle, wir machen das mit. Es hat ja manchmal auch seinen Reiz. Man muss ja nicht die Fortschrittlichkeit da oder den Fortschritt nur so runter machen. Aber was mir jetzt bei allem, was Sie jetzt gesagt haben, Judith Höfler, auffällt, ist, dass ganz offensichtlich da unser menschliches Maß nicht mehr drin vorkommt. Das wird ja permanent in eine Richtung gemacht. Wir können da quasi nicht mehr mithalten. Das scheint mir das Hauptproblem an der Geschichte zu sein.
Also deswegen macht er diesen alten Begriff von Marx Entfremdung nochmal so stark, weil er eben sagt, alles, unser Erfahrungswissen zum Beispiel, zählt nicht mehr. Also wir haben jetzt da mal gelernt, mit dem Handy klarzukommen und da muss schon wieder das Neue. Also man hat dann auch wieder Ängste, Versagensängste und das macht uns irgendwann krank, weil wir dann nicht mehr mithalten können.
Gleichzeitig ist aber der Vorwurf, dass man das Leben nur noch erledigt, nicht ganz neu. Mir kam jetzt dieses Tucholsky-Zitat in Sinn, so ungefähr: ein voller Terminkalender heißt noch nicht ein erfülltes Leben. Ist denn der Essay quasi rein resignativ und kulturpessimistisch?
Also es ist kein nörgeliger Kulturpessimismus. Ja, früher war alles besser. Im Gegenteil, auch er hat natürlich seine Vorgänger, aber er sagt, auch schon Shakespeare hat das kritisiert. Thomas Mann, alle haben das kritisiert, dass alles immer schneller wird und dass man weniger Zeit für das Hier und Jetzt hat. Und alle finden das furchtbar. Nur passiert ist eigentlich nichts, sondern der gegenteilige Trend jetzt in der Spätmoderne, wie er unsere Zeit nennt, ist eingetreten, dass es eigentlich auch noch potenziert wird. Und eben diese totale Entfremdung. Man jettet durch die Welt, Geld und der Portier im Hotel wird angerufen von seinen Gästen, die fragen, in welcher Stadt befinde ich mich eigentlich. Also er hat viele solcher schlagenden Beispiele, wo Menschen einfach den Sinn für ihren Ort, für ihre Heimat, für ihre Identität auch verlieren mehr und mehr, weil sie eben so getrieben sind in diesem Hamsterrad der Beschleunigung.
In welcher Stadt bin ich eigentlich? Eine Wahnsinnsvorstellung. Ja. Wir sind im Sachbuch drin und jetzt an der Stelle, wo es darum geht, Ihre Bücher nochmals die Angaben zu machen und jemanden ganz besonders ans Herz zu legen, also eine Buchempfehlung zu machen. Ich beginne mit Ihnen, Judith Wipfler.
Ja, für alle, die sich nochmal auch theoretisch, auch philosophisch gerüstet mit unserem Zeitgeist auseinandersetzen wollen. Man muss Hartmut Rosa ja überhaupt nicht in allem zustimmen, aber man wird unglaublich angeregt zu diskutieren. Also ich kann mir das auch gut so in einer Lesegruppe zum Beispiel vorstellen. Da kann man, glaube ich, wunderbar weiter streiten und seine eigene Lebenserfahrung eintragen in dieses Buch von Hartmut Rosa.
Irin Grütte? Cool aussehen, Mode und Jugendkulturen heißt der Bild- und Essayband, herausgegeben von Diana Weiß. Erschienen ist er im Archiv der Jugendkulturen Verlag in Berlin und gemacht ist er, würde ich sagen, für alle, die sich manchmal alt vorkommen, wenn sie mit offenen Augen durch die Straßen laufen, merken, dass sie keine Ahnung mehr haben von aktuellen Jugendkulturen. Und aus eigener Erfahrung kann einem das auch mit Mitte 30 schon passieren. Es ist natürlich aber auch ein Bildband für solche, die ein Interesse haben an der historischen Herleitung von Stilrichtungen, die in den letzten 60 Jahren prägend waren. Also je nach Alter wird hier jeder hier auf etwas stoßen, was ihn oder sie interessiert.
Angelika Schett.
Friedrich Denk. Wer liest, kommt weiter. Erschienen im Gütersloher Verlag und ich empfehle es allen Menschen, die finden, sie möchten gern ein wenig glücklicher sein. Sie könnten sich mit diesem Wunsch auch auf Lesepfade bewegen. Und wenn Sie dann noch den Friedrich Denk vorher lesen, dann wissen Sie noch viel besser, warum Sie das tun.
Herzlichen Dank für diese Empfehlungen. Nun wissen wir es definitiv. Wer liest, kommt weiter. Deswegen und nicht nur ganz deswegen kommt das nächste Sachbuchtrio außergewöhnlich bald, nämlich schon am 23. August. Das war Kontext mit dem Sachbuchtrio, heute moderiert von Cornelia Cassis.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.